Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Heute mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen. In der kommenden Stunde ist der Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer mein Gast. Wir werden über die Themen des Tages sprechen und wir werden, wenn Sie schon mal hier sind, Herr Welzer, natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Darauf freue ich mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Hat sich eigentlich Ihr Leben, Ihr Alltag in den vergangenen Wochen stark verändert und wenn ja, wie?
Also ich glaube, meiner hat sich weniger verändert als der Alltag der allermeisten, weil ich bin ja ein Schreibtischtäter und auch nicht ungern alleine. Die größte Veränderung für mich ist natürlich, dass die Veränderung, wie sie für alle ist, dass man keine Sozialkontakte, kein Skatspiel, Kneipe und so weiter, das ist das, was sich für mich eher verändert hat.
Ich bin ja gerade schon wieder auf Sie losgestürmt mit ausgestreckter Hand. Ich habe das zum Beispiel immer noch nicht wirklich verinnerlicht, dieses sich nicht mehr berühren, sich nicht mehr guten Tag sagen, per Händedruck. Haben Sie das alles schon wirklich internalisiert?
Also es hört ja niemand zu und deshalb kann ich sagen, ich bin ja Neurotiker und mir ist dieser Zustand, dass man nicht ständig umarmt wird.
Sie haben darauf gewartet.
Ich finde das eigentlich ganz angenehm, ja.
Sehr schön. Wir werden die kommende Stunde in die Tiefen Ihrer Psyche blicken und hoffentlich nicht nur das. Hier ist Hurricane mit Stu Larsen. Herr Welzer, die Zeit scheint jetzt gerade fast surreal entschleunigt, seltsam angehalten. Das Ende dieser Pause ist erstmal nicht absehbar. Für Sie als Soziologen, als Sozialpsychologen ist das bestimmt nochmal doppelt spannend. Wie erleben Sie diese Situation? Wie gehen die Menschen mit dieser Vollbremsung auf freier Strecke eigentlich um?
Naja, das sind ja unterschiedliche Ebenen, was man darauf jetzt antworten kann. Pragmatisch würde ich sagen, es ist unheimlich interessant, dass die Leute in der Bundesrepublik doch ausgesprochen diszipliniert und gleichzeitig doch entspannt mit der Situation umgehen. Also die Alltagshysterie, die uns in den Medien ja auch immer beschäftigt hat, war ja vor Corona ausgeprägter, als sie heute ist. Ja, also diese ganze Dauererregung über der Staat funktioniert nicht und Kontrollverlust und gespaltene Gesellschaft, damit werden wir jetzt nicht behelligt. Und insofern würde ich sagen, das ist schon ein erstaunlich, rationaler, abgewogener Umgang, finde ich ganz toll. Der andere Punkt ist der, dass man natürlich es sehr schwer aushalten kann, jetzt psychologisch betrachtet, wenn man nicht in die Zukunft sehen kann. Man merkt eigentlich in der Gegenwart, wie abgestimmt unser ganzes Leben auf Zukunft ist. Ja, das weiß man gar nicht, weil das alles so eingepreist ist und das normal. Sie gehen davon aus, dass sie irgendwann ein Renteneintrittsdatum haben, dass sie Schuleintrittsdatum für die Kinder haben, dass sie nächstes Jahr in Urlaub fahren, dass Weihnachten so und so aussieht. Alles das fällt jetzt aus. Mhm. Das heißt, man kann gar keine Erwartungen bilden. Das ist psychologisch schwierig.
Mhm. Jetzt haben wir gerade gehört, der Ethikrat tagt zurzeit und er beschäftigt sich vor allen Dingen mit zwei großen Themen heute, nämlich dem Stichwort Triage, also dieser wirklich sehr schwer zu lösenden ethischen Frage, wer hat eigentlich Vorrang, wenn man so will, wenn es zu medizinischen Engpässen kommt. Da geht es ja vor allem um diese Beatmungsbetten. Und die zweite große Frage, die beschäftigt sich mit diesen sogenannten Öffnungsperspektiven. Also es wird kein Datum geben, das ist schon mal klar, aber der Ethikrat, der will uns durchaus Mut machen, schon mal so ein bisschen perspektivisch wenigstens zu denken, wann und wie wir aus dem Lockdown wieder rauskommen. Wenn man Angela Merkel oder Olaf Scholz in diesen Tagen erlebt, dann haben die eine sehr, sehr klare Message. Hier wird überhaupt nichts über Termine gesagt, hier wird nicht mal spekuliert, Bums aus. Vielleicht hören wir in dem Zusammenhang nochmal Olaf Scholz gestern Abend in den Tagesthemen.
Sie können sicher sein, dass ich und viele andere darüber ganz intensiv diskutieren, was ökonomisch und vor allem unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger die richtigen Maßnahmen und Schritte sein könnten. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt nicht und deshalb fände ich das auch falsch, das zum Gegenstand unserer Debatte zu machen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass sich, wie bisher ja auch, die allermeisten an die Regeln, die wir miteinander gefunden haben, halten.
Jetzt gibt es aber in mehreren Nachbarländern Deutschlands doch wirklich die ersten Aufhebungen. Die Beschränkungen werden langsam gelockert. In Tschechien dürfen vor Ostern schon erste Geschäfte wieder öffnen. In Dänemark werden nach Ostern Kitas und Grundschulen wieder geöffnet. Österreich will schrittweise wieder die Geschäfte öffnen. Wie erleben Sie den Kurs unserer Regierung an dieser Stelle, so klar Nein zu sagen?
Naja, das bedeutet, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass es nicht irgendwie nach dem 20. April oder sowas so kleinere Öffnungen gibt. Ich interpretiere das eigentlich so, das ist sozusagen gute alte obrigkeitsstaatliche Haltung in Deutschland. Ja, man sagt jetzt erstmal den Untertanen nicht, was man vielleicht sich überlegt hat, damit die nicht übermütig werden. Mhm. So, also so eine Art von Volkspsychologie liegt dem, glaube ich, gerade zugrunde.
Interessant, ja.
Und die andere Geschichte ist natürlich die, da muss man auch genau hingucken, wenn Österreich jetzt Lockerungen einführt, dann sind diese Lockerungen auf einer Basis eines härteren Regimes, als wir es zurzeit haben. Also da geht es wirklich darum, dass dann Baumärkte geöffnet werden dürfen, während sie bei uns nie geschlossen gewesen sind. Und auch die Ausgangsregelungen sind andere. Also insofern muss man eigentlich, glaube ich, sagen, dass wir im Vergleich zu den anderen Ländern gegenwärtig noch ein relativ offenes Regime der Beschränkungen haben. Und man wird sicherlich den einen oder anderen Öffnungsschritt dann in 2 Wochen sehen, glaube ich schon. Aber ich finde es nicht blöd, dass das jetzt nicht gesagt wird.
Der Soziologe und Professor für Transformationsdesign, das ist ja ein doller Begriff. Sagen Sie, gibt es oder gab es eigentlich schon mal eine irgendwie vergleichbare Situation zu der, die wir jetzt hier gerade erleben?
Naja, das kommt drauf an, auf welche Dimension man anspricht. Natürlich gibt es die Erfahrung der Ausgangssperre in Ländern, wo es Krieg gibt, sozusagen sehr häufig. Wir haben nun Gott sei Dank seit 70 Jahren solche Situationen nicht erlebt und insofern gab es noch nie eine Situation, die in dieser Weise jeden Einzelnen, jede Einzelne betroffen hat. Das muss man schon sagen. Ansonsten, klar, wir haben eine lange Geschichte der Seuchen. Im vergangenen Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert noch. Und insofern gibt es immer auf bestimmten Ebenen auch Vergleichbarkeiten. Aber da wir nun das Privileg haben, also weder einen Krieg in den letzten Jahrzehnten noch irgendeine Hungersnot noch sonst irgendwas wirklich Dramatisches erlebt zu haben, ist das wirklich was ganz Neues in der eigenen Erfahrungswelt der Menschen.
Sie sind ein ganz klarer Gegner dieser Idee, die Wirtschaft müsse unbegrenzt wachsen. Im Gegenteil, ein wichtiger Baustein einer gelingenden Zukunft, sagen Sie, ist das Zurückfahren dieser Mentalität. Nun ist ja die Gesellschaft dazu verdonnert, auf allerlei zu verzichten. Zynisch gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass einigen dieser Tage ein Licht aufgeht, dass sich der innere Kompass bei manchen vielleicht wirklich ändert, weg vom Konsum und vielleicht pathetisch gesprochen zu mehr Menschlichkeit, zu mehr Konzentration aufs Wesentliche? Oder schlägt das Pendel nach der Krise, sollten wir sie denn dann mal bewältigt haben, vielleicht in die andere Richtung um? Wollen dann alle plötzlich nur noch Pauschalurlaub in der Dominikanischen Republik machen?
Ja, also das hängt natürlich erstens von der Dauer der Krise ab, also wie tiefgreifend das tatsächlich wird, was die Verhaltensweisen angeht und so. Wir werden deutliche Veränderungen so auf der Oberflächenebene sehen, dass sowas wie Mundschutz tragen und sowas auch nach der Krise üblicher wird, als das bislang der Fall gewesen ist, siehe asiatische Länder, wo das viel normaler ist. Wir werden vielleicht Veränderungen im Tourismus sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Boom der Kreuzfahrtindustrie vorbei ist, weil man das nicht attraktiv findet, sozusagen eingeschlossen zu sein mit so vielen anderen Menschen. Solche Veränderungen wird es vielleicht geben. Ansonsten würde ich es eher vermuten, wenn die Krise relativ schnell vorbei ist, sozusagen in dem Groben, dass der Wirtschaftsboom, der dann forciert wird und gefordert wird oder sowas, sehr schnell dafür sorgen wird, dass diese zarten Pflänzchen oder Blütenträume, wie die Ökos sie jetzt hegen, dass sich das ziemlich schnell in Luft auflösen wird. In einer schlimmeren Variante sogar, dass man sagt, naja, das mit dem Klimawandel und sowas, das müssen wir jetzt erstmal nach hinten stellen. Jetzt kommt es darauf an, die Autoindustrie wieder zum Laufen und so weiter. Also das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. schätzen, aber ich wäre da nicht romantisch, was das angeht.
Es gab ja einen sehr geradezu euphorischen Artikel Ihres Kollegen Matthias Hawks, der in geradezu pathetischer Weise so eine Wende angekündigt hat zur Vernunft, zur Einkehr, zur Nachhaltigkeit. Was kann denn die Zukunftsforschung, die Zukunftswissenschaftler, was können die dieser Tage leisten? Das müsste doch eigentlich deren Moment sein.
Nö, also ich glaube erstens, in Wirklichkeit gibt es gar keine Zukunftsforschung,
okay,
weil man Zukunft nicht erforschen kann. Die kann man gestalten. Das Ding von Matthias Hawks war natürlich also wieder mal ein Beleg dafür, wie klug der ist. Und zwar insofern, an welcher Stelle man etwas platziert, wo alle dann plötzlich drüber reden und sozusagen im Moment der größten Verzweiflung den optimistischen Ausblick zu machen und alles ganz toll gewesen, ist natürlich pfiffig. Ich glaube nicht eine Sekunde daran, dass diese Prognose eintritt. Und ich würde erst mal sagen, als Sozialpsychologe auch, der historisch gearbeitet hat, Gesellschaften haben ganz starkes Beharrungsvermögen. Also so wie Sie Ihre Hand ausstrecken, ja, weil Sie das jetzt eben Ihr Leben lang gelernt haben und praktiziert haben, so gibt es ganz viele Elemente in unserer Gesellschaft, die so sind, weil sie schon immer so gewesen sind. Und das setzt man nicht außer Kraft durch eine Ausnahmesituation von 8 Wochen oder
ja,
so.
Was denken Sie, wie lange müsste diese Ausnahmesituation andauern, damit sich wirklich Wesentliches ändert?
Naja, ich würde ganz anders argumentieren. Ich würde sagen, wir können ja diese Situation, wie wir sie jetzt haben, dieses Zukunftsvakuum, ja, was wir haben, können wir ja auch nutzen, zu gucken, wie werten wir denn jetzt mal die letzten Jahre aus? Was haben wir denn jetzt in der Krise gelernt, was falsch gewesen ist? Dinge, die jetzt ja auch vielfach diskutiert werden, die Sache mit den Lieferketten, die Unterbewertung von Berufen, die wir dringend brauchen, die Überbewertung von Berufen, die wir nicht brauchen, ja, würde ich auch mal gerne stärker drüber diskutiert haben. Solche Dinge und dann gucken, was ist jetzt eigentlich anschlussfähig für eine sowieso notwendige Gesellschaftstransformation? Also im Sinne des weniger Verbrauchens, des Runterfahrens, des Stoffwechsels dieser Gesellschaft und so. Ja? Aber ich wäre da auch, wie soll man sagen, eher vorsichtig, weil Krisenzeiten sind auch nicht unbedingt Zeiten, wo man langfristige Strukturentscheidungen treffen sollte. Aber vielleicht können wir vieles verwenden jetzt aus den Erfahrungen, aus den Lernprozessen, was für eine andere politische Diskussion nutzbar wäre.
Großbritannien macht gerade keine einfache Zeit durch. Erst das ewige Rumlavieren am Brexit, jetzt die Corona-Krise. Der britische Premierminister Boris Johnson ist an Covid-19 erkrankt und hat die vergangene Nacht auf der Intensivstation verbringen müssen. Die Lage ist also ernst. Wir sind jetzt mit unserem Korrespondenten Friedbert Meurer in London verbunden. Ich grüße Sie, Herr Meurer.
Ja, hallo, Frau Ufer.
Was wissen wir zur Stunde über den Gesundheitszustand von Boris Johnson?
Immer noch das, was wir gestern Abend und heute Morgen erfahren haben. Er wurde in die Intensivstation gebracht, weil sich sein Gesamtzustand verschlechtert hatte. Er war gestern mit Sauerstoff beatmet worden zusätzlich und in die Intensivstation hat man ihn gebracht, falls sein Zustand sich noch weiter verschlechtert und er muss künstlich beatmet werden. Soweit ist es noch nicht. Sollte er künstlich beatmet werden, dann begeben wir uns natürlich in eine sehr noch lebensbedrohlichere Situation. Ein Freund von mir arbeitet zufälligerweise als Arzt genau in diesem St. Thomas Krankenhaus, in dem auch Boris Johnson ist. Er bedient die Beatmungsgeräte und er sagt, leider ist die Mortalitätsrate bei den Patienten durchaus beträchtlich bis hoch, die so krank sind, dass sie an eine Lungenmaschine wegen Corona angeschlossen werden müssen.
Aus der ganzen Welt kommen ja inzwischen schon die Genesungswünsche. Großbritannien steht kurz vor dem vielbeschworenen Peak in der Corona-Krise. Und jetzt hat Außenminister Dominic Raab die Amtsgeschäfte übernommen. Der war ja vorher Brexit-Minister, kennt sich also aus mit zähen Krisen. Aber trifft der jetzt tatsächlich die Entscheidung?
Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, auch was die Autorität von Dominic Raab angeht. Er ist als Außenminister sozusagen der geborene Ersatzmann jetzt für diese Situation, obwohl das eine bewusste Entscheidung von Boris Johnson gewesen ist, ihn zu bitten, ihn zu vertreten, falls es notwendig ist. So lautet diese Formulierung. eigentlich für mich mehr geeignet wäre, der Kabinettschef Michael Gove. Jetzt haben wir gerade vor wenigen Momenten oder vor einer halben Stunde erfahren, dass Michael Gove in seiner Familie einen Krankheitsfall hat und sich jetzt mindestens eine Woche lang zurückziehen muss, zu Hause sich aufhalten muss, sie nicht ihr die Regierungsgebäude betreten darf. Also wenn man so will, fehlt jetzt ein zweiter ganz wichtiger Mann, um bei den Kabinettssitzungen mitzuorganisieren, mitzudiskutieren, schwierige Entscheidungen zu treffen, die jetzt anstehen.
Jetzt haben wir am Sonntag die Queen auch hier in der Tagesschau sehen dürfen mit einer doch sehr anrührenden Rede an ihr Volk. Wird möglicherweise die Monarchie an dieser Krise wachsen?
Ich glaube, die Monarchie ist sozusagen, schwebt hier über allem. Und das, was die Queen am Sonntagabend getan hat, das hat nur noch einmal unterstrichen, welche überragende Autorität und welch überragendes Ansehen sie hier im Land genießt. Ihre Rede ist ja leider ein bisschen dann überdeckt worden von der Nachricht, dass der Premierminister ins Krankenhaus gebracht wurde. 20 Uhr die Rede der Queen. Etwa eine Stunde später kam dann diese andere Nachricht, sodass am nächsten Morgen die Schlagzeilen eigentlich mehr von Johnson handelten als von der Queen. Aber sie ist die große moralische Autorität und ihr Wort zu mahnen, zu loben, die britischen Qualitäten sozusagen zu besingen, Selbstdisziplin, Entschlossenheit, Humor und mit diesen Eigenschaften die Krise durchzustehen, das war schon etwas, was die Briten sehr, sehr geschätzt haben am Sonntagabend.
Rupert Maurer, ganz herzlichen Dank bis hierhin nach London. Herr Welzer, wir erleben ja gerade ein weiteres Mal eine Krise, in der die Staatschefs und ihre Macht sehr, sehr wichtig werden und dieses Vakuum, wie wir das jetzt hier in Großbritannien erleben, ein echtes Problem, sogar in den USA, wo eben ein Präsident regiert, dessen Politik sich ja einem, sagen wir mal, rationalen Verständnis völlig entzieht, da steigen seine Umfragewerte. Wie kommt das? Also warum scheinen sich Menschen in Krisenzeiten besonders so sehr nach einem starken Mann oder im Fall von Frau Merkel oder der Queen einer starken Frau zu sehnen?
Ja, ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen. Ich glaube, dass der Typus Politiker, Politikerin Merkel gegenüber Leuten wie Boris Johnson oder Donald Trump was vollkommen anderes ist. Und ich glaube auch, dass die integrative Kraft von Frau Merkel für die Gesamtgesellschaft weitaus größer ist und dass man die Politik von Donald Trump überhaupt nur verstehen kann, wenn man realisiert, dass der die Gesamtgesellschaft nicht im Blick hat. Das interessiert den auch nicht. Der gibt gewissermaßen seinen Leuten die Botschaften und die Art Haltung mit, für die er von denen gewählt wird. Das ist keine Form von Politik, die den Rationalitätskalkülen, sagen wir mal, jetzt unserer Spitzenpolitiker und Politikerinnen folgen würde. Das ist was anderes. Es geht ja auch nicht um Staatserhalt, es geht ja um Staatszerstörung bei Donald Trump. Ja. Also es ist nochmal eine Gelegenheit mehr, ich habe das auch hier schon häufiger gesagt, dass man diese Form von Politik und Politiker nicht mit unseren konventionellen Maßstäben verstehen kann. Es geht dabei um was anderes und es funktioniert. Das ist halt das Bedrückende dabei. Es hat was mit der politischen Bildung, mit der Medienlandschaft, mit der wirklichen Spaltung der Gesellschaft in den USA zu tun. Alles vollkommen anders als hier. Und insofern kann man diese Sache mit den starken Leuten, die kann man wirklich nicht vergleichen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass in der Bundesrepublik gerade die Stimmung vorherrscht, man bräuchte jetzt starke Männer oder Frauen, sondern man hat, glaube ich, sehr stark das Gefühl, man möchte Vertrauen haben in Leuten, die abgewogen Entscheidungen treffen. Und das repräsentieren unsere Leute in der politischen Klasse im Moment ja auch ganz gut.
Herr Welzer, in Spanien arbeitet die Regierung an einem Konzept für ein Grundeinkommen, vor allem um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern und um Menschen vor Armut zu bewahren. Und auch in Deutschland ist die Debatte neu entbrannt, denn klar, die Krise trifft auch bei uns viele Menschen hart, gerade Künstler und Freiberufler. Gerade kursiert im Netz eine Unterschriftenliste, da haben inzwischen fast 500.000 Menschen unterzeichnet. Die Idee, statt Hilfskrediten für einige lieber monatlich zwischen 800 und 1200 Euro für alle, vom Säugling bis zur Großmutter. Dann seien die ärgsten finanziellen Sorgen erstmal vom Tisch. Die Idee ist so ein bisschen, das erstmal so als 6 Monate Testballon zu laufen zu lassen. Wie finden Sie die Idee?
Naja, es ist schwierig. Also ich bin ein totaler Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens aus sehr vielen verschiedenen Gründen, unabhängig von der Krise. Und man würde zum Beispiel jetzt, wenn man es denn schon hätte, viele, viele dieser hochdramatischen Existenzfolgen, sei es bei den Freiberuflern, sei es im Kulturbereich, sei es bei den Solo-Selbstständigen, was auch immer, man hätte die Brisanz überhaupt nicht, weil die Leute nicht auf sozusagen hinter das Existenzminimum zurückgeworfen werden. Das heißt, man würde Stress aus dem System sofort rausgenommen haben und könnte, glaube ich, wesentlich gezielter und moderater die notwendigen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Maßnahmen machen, ganz grundsätzlich. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine solche Krisenzeit die geeignete Zeit ist, solche wirklich tief in die Strukturen eingreifenden Maßnahmen zu machen. Wenn man jetzt sagen würde, gut, wir führen das jetzt gewissermaßen als Modellversuch ein, ist eine gute Gelegenheit, halte ich für unrealistisch, wird man nicht durchsetzen können, aber das wäre etwas, was man vielleicht erwägen könnte. Ich glaube aber, dass wenn man auswertet, den Punkt hatten wir ja vorhin schon mal, was macht eigentlich eine Gesellschaft krisenresistent? Was setzt es in die Lage, mit unerwarteten Ereignissen solcher und anderer Art robust umzugehen? Dann kommen wir an der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt nicht rum. Aber dies ist auch keine triviale Diskussion, weil es bedeutet den Komplettumbau des ganzen Sozialsystems und natürlich notwendigerweise auch einen Umbau des Steuersystems. Insofern ist es ein riesiges Reformpaket, was damit verbunden wäre. Fände ich super, wenn man das angehen würde. Aber ich weiß nicht, ob jetzt so eine Stresszeit genau der richtige Moment dafür ist.
Es gibt ja zahlreiche Argumente gegen das Grundeinkommen. Eins lautet zum Beispiel, ohne Arbeit, da werden die Menschen hilflos, orientierungslos, möglicherweise auch viel anfälliger für radikale Strömungen. Wir haben ja jetzt in Ansätzen eine Situation, in der viele zum Nichtstun verdonnert sind. Wie erleben Sie diese Situation? Also werden die Menschen, ist natürlich immer Quatsch zu sagen, aber wird der überwiegende Teil tendenziell ratloser und anfälliger in diesem Vakuum?
Ja, anfälliger würde ich nicht sagen. Wir sehen ja ganz im Gegenteil in den Umfragen einen Rückgang in Bezug auf Zustimmung zu radikalen Parteien und sowas. Die Leute werden nicht anfälliger. Aber man muss einfach sehen, unsere ganze Alltagsinfrastruktur, wie sind die Wohnungen ausgelegt, wie sind die Tagesabläufe getaktet, wie sind Beziehungen strukturiert. Das ist ja alles nicht dafür vorgesehen, dass Menschen 24 Stunden miteinander zu tun haben. Und dass die Leute nicht zur Arbeit gehen können, ist ja etwas, was sehr, sehr viele jetzt vermissen. Also es gibt so einen Klassiker aus der Arbeitslosenforschung aus den 1930er Jahren, die Arbeitslosen von Marienthal. Und da ging es darum, dass man Industriearbeiterinnen auch befragt hat, wie geht's ihnen in dieser Situation? Und dann sagte damals eine, ich vermisse meine Kollegen, auch die, die ich scheiße fand, vermisse ich. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten jetzt so geht. Man möchte bitte gern an den Arbeitsplatz zurück. Man möchte gerne Kaffeepause haben und mit Leuten Smalltalk machen und sowas. Das ist eine Situation. Aber das macht die Menschen jetzt nicht politisch anfälliger, das macht sie im Alltag gestresster.
Herr Welzer, in Zeiten von Corona nehmen ja leider doch auch Verschwörungstheorien und zunehmend auch antisemitische Hetze zu. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker, der hat gestern Alarm geschlagen, gerade was die zunehmende antisemitische Hetze im Netz betrifft. Und jetzt hören wir in den Nachrichten eben auch, dass die Zahl rechtsextremer Delikte antisemitischer Straftaten im vergangenen Jahr weiter zugenommen hat. Zur Stunde wird in Berlin ein neues Programm zur Antisemitismusforschung vorgestellt. Und da hören wir mal unsere Kollegin Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio. Die hat sich nämlich die Videopressekonferenz zu dem Projekt angesehen. Schönen guten Tag, Frau Hamberger.
Schönen guten Tag.
Was genau ist da geplant?
Ja, das Projekt wurde heute vorgestellt von Anja Karliczek, der Forschungsministerin, und dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein. Und es geht darum, dass die Antisemitismusforschung in Deutschland deutlich gestärkt werden soll. Der Bund, genau genommen das Forschungsministerium, nimmt dafür 12 Millionen Euro in die Hand in den Jahren 2021 bis 2025. Der Grund, warum das erst im kommenden Jahr ist, ist der, dass es noch ein Konzept erst erarbeitet werden muss für dieses Projekt. Grundsätzlich soll es aber darum gehen, die Forschung stärker zusammenzubinden. Forschungsbünde sollen vor allem gefördert werden, um eben besser nochmal ergründen zu können, auf der einen Seite, woher kommt Antisemitismus? Also es geht um Ursachenforschung. Wo liegen auch historische Gründe? Da nochmal genauer darauf einzugehen. Und das andere, und das eben zusammenzubringen, auch mit der Ursachenforschung, ist die anwendungsbasierte Forschung. Also das heißt dann auch, welche Maßnahmen können dann daraus erarbeitet werden? Und darum soll es in diesem Forschungsprogramm gehen, in dieser Förderrichtlinie. Und da sollen sich 11 Universitäten beteiligen, wo geforscht wird, Antisemitismus betreffend, gibt es auch immer sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse, um eben das zusammenzubringen, möchte man das jetzt eben mit Geld nochmal zusätzlich fördern.
Und Frau Hamberger, ist das eine direkte Reaktion auf diese steigenden Zahlen, die ich da gerade genannt habe? Also wird da auch möglicherweise direkt reagiert auf diese antisemitische Corona-Hetze der letzten Tage? War das heute Thema bei der Pressekonferenz?
Also es ist keine direkte Reaktion darauf, denn die Antisemitismusforschung, das ist ein Schwerpunkt, der schon länger im Mittelpunkt steht. Wenn es um die Bekämpfung von Antisemitismus geht, ist ja auch ein Phänomen, das es eben immer schon gibt und eben auch in der letzten Zeit wieder verstärkt aufgetreten ist, verstärkter Rechtsextremismus, der ja zum Großteil eben oder von dem zum Großteil eben Antisemitismus ausgeht. Deswegen hat man die Forschung im Mittelpunkt gestellt, aber die steigenden Zahlen waren natürlich heute auch nochmal Thema. Und auch nochmal im Mittelpunkt gestanden. Anja Karliczek hat auch nochmal gesagt, der wachsende Antisemitismus, das ist eine Gefahr für unser friedliches Zusammenleben. Und das dürfe man eben nicht hinnehmen, hat Antisemitismus auch nochmal als Gift bezeichnet. Und eben, dass jetzt in Krisenzeiten wie dieser Antisemitismus, antisemitische Verschwörungstheorien auch nochmal Hochkonjunktur haben und man dem auch wirklich was entgegensetzen muss, das hat heute auf jeden Fall nochmal eine Rolle gespielt.
Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Herr Welzer im Netz, da haben wir gehört, nehmen diese Tiraden gegen die Juden, gegen den Staat Israel zu. Beide werden verantwortlich gemacht für die Ausbreitung des Coronavirus. Da werden wieder so klassische antisemitische Bilder bemüht, von der jüdischen Weltverschwörung bis hin zum vergifteten Brunnen. Wie kann man diesem Hass Einhalt gebieten? Ist das wirklich auch so ein Reflex, mit dem wir einfach leben müssen in Krisenzeiten?
Naja, also sagen wir mal so, es gibt ja eine viel zu hohe gesamtgesellschaftliche Toleranz gegenüber menschenfeindlichen Haltungen, wozu Antisemitismus gehört. Das ist ein großes Problem, das ist mit dem seit 2015, mit sozusagen der dann über viele Jahre Dauerthematisierung der Migrationsproblematik und so weiter quasi hochgekocht worden, das Ganze. Es gibt einen Bodensatz von antisemitischen Orientierungen in unserer Gesellschaft und in anderen, der liegt bei irgendwo bis zu einem Fünftel der Bevölkerung. Menschen brauchen Vorurteile, manche brauchen mehr. Da kann man nicht allzu viel dran machen, aber genauso deshalb, weil man nicht viel daran machen kann, kommt es auf eine ganz entschiedene Haltung der Nicht-Antisemiten, der Nicht-Rassisten, der Anhänger der Demokratie an, dass es da keine Geländegewinne gibt. Und wir haben durch das Netz und durch eine Art falsche Toleranz oder das Ignorieren dieser rassistischen Entwicklung in den letzten Jahren eben etwas gehabt, wo sich das Ganze mehr ausgebreitet hat. Das betrifft ja nicht nur den Antisemitismus, es betrifft eben jede Form von Rassismus und antidemokratischen Äußerungen. Die sogenannten sozialen Netzwerke spielen da eine ungute Rolle, aber auch die Zivilgesellschaft ist zu wenig, gewissermaßen hat sich zu wenig zuständig gefühlt gefühlt an jeder Stelle sofort dagegen vorzugehen. Deshalb ist mir unklar, was jetzt mehr Forschung eigentlich bringen soll. Wir wissen aus meiner Sicht alles über dieses Phänomen. Die Praxiskomponente ist die interessantere dabei. Wozu man jetzt noch Forschung braucht, ist mir ehrlich gesagt unklar.
Der hessische Antisemitismusbeauftragte rät, dass eben auch nicht nur die staatlichen Stellen eingreifen müssten dieser Tage, auch die Bevölkerung müsse bei antisemitischer Corona-Hetze wachsam sein. Also gleichermaßen die Forderung nach einer Hass-Virus-Meldepflicht. Harald Welzer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich gelobe hiermit feierlich, dass ich Ihnen zum Abschied nicht noch einmal versuche, die Hand zu schütteln.
Verweigern, von daher.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ja, schönen Tag noch.